Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Heute ist bei mir Patrick Vetter, der ein sehr schönes Buch geschrieben hat, Das Wesen der Schönheit, über das wir uns heute unterhalten wollen. Genau, und vielleicht gleich zu Anfang, im Podcast muss ich ja zu Anfang immer so ein bisschen menscheln. Kannst du so zwei, drei Sätze zu dir und deiner Vergangenheit sagen? Was hat dich hierher getrieben?
Zwei, drei Sätze. Okay, dann mache ich es ganz kurz. Also ich habe 12 Semester Pädagogik, Philosophie, Soziologie und Psychologie studiert. Ganz explizit nicht auf Lehramt. Und wie das Schicksal manchmal so spielt, arbeite ich jetzt als Lehrer. Und nebenbei auch als Lehrbeauftragter hier in Köln an der Uni inzwischen seit 5 Jahren beim Lehrstuhl für systematische Pädagogik, also bei Frau Frost. Und da Lehre allein nicht ganz so erfüllend ist, suche ich mir gerne komplexe philosophische Problemstellungen und bearbeite die. Und das erste Ergebnis ist jetzt eben diese bildungsphilosophische Auseinandersetzung mit Schiller und seiner ästhetischen Erziehung und seinem philosophischen Denken über pädagogische Problemzusammenhänge.
Genau, also man hat den großen Vorteil, man kann dich auch live noch erleben und
Ja, ich lebe noch. Ja,
genau, ich meine jetzt eigentlich für die Studenten,
ach
könnten in
so,
ein
okay.
Seminar gehen
Ja,
und sich dort das im Original anschauen. Kannst du vielleicht zwei Sätze sagen, wozu machst du gerade Seminare, dass man da vielleicht so eine Idee zu hat?
also ich habe tatsächlich vor 2 Semestern mal ein Schiller-Seminar gemacht und da war die Rückmeldung, dass es hat einige Philosophiestudenten waren in der Veranstaltung und die meinten, das wäre philosophischer als alles, was sie bis jetzt in der Philosophie gemacht hatten. Ich habe das als Kompliment verstanden. Es hat aber auch sehr viele Teilnehmer wieder aus der Veranstaltung herausgetrieben. Im Moment mache ich eine Veranstaltung zum Thema Bildung und Humanität. Und da gucken wir uns klassische Bildungstheorien und anthropologische Konzepte in der Pädagogik an und versuchen, das miteinander zu verknüpfen. Ansonsten mache ich häufig Veranstaltungen zu Grundbegriffen der Erziehungswissenschaften, Pädagogik, mache ein bisschen was zur Philosophie des Lehrens und Lernens. Es geht dann eher so in die schulische, didaktische Richtung und im Wesentlichen versuche ich immer vergessen oder nicht mehr ganz so präsente Klassiker der Pädagogik wieder ins Spiel zu bringen. Also insgesamt eine relativ breite Ausrichtung in der allgemeinen Erziehungswissenschaft.
Genau, vielleicht ein, zwei Sätze in der Vorbesprechung ist ja rausgekommen, dass du noch eine geheime Podcast-Vergangenheit hast. Kannst du
Genau,
vielleicht da
ja.
noch zwei, drei Sätze zu sagen?
Also während meines Studiums, das war übrigens an der Universität Koblenz, war ich vom 1. bis zum 9. Semester in einer AG Podcasting Bildung im Dialog hieß die und habe da sehr, sehr viele schöne Podcast-Erfahrungen gesammelt und Erinnerungen an diese Zeit. Und wir haben Messen besucht, waren auf der EduMedia oder auf der Online-Eduka, waren auch im Ausland unterwegs und haben eigentlich alles Mögliche gemacht, was irgendwie mit Pädagogik, Bildung, Erziehung und Lernen zu tun hat. Leider gibt es die Seite aber nicht mehr, auf der man sich das anhören könnte. Insofern kann ich nur noch in losen Erinnerungen davon berichten. Aber ich hab sehr viel Kontakt mit Podcasting gehabt und finde das ein ganz tolles Medium.
Genau, also das finde ich sehr spannend. Also ich finde nämlich auch, dass Podcasts gerade im Bildungskontext eigentlich leider noch etwas unterschätzt ist. Gerade in den Geisteswissenschaften gibt es da relativ wenig. Es gibt den Soziopod als sicherlich das Aushängeschild. Die haben ja auch, glaube ich, einen Grimme Award gewonnen. Also das ist auch eine Sache, die mich zurzeit sehr interessiert, was man dabei machen kann. Und deswegen ist bei mir auch so, dass ich momentan irgendwie viel am Ausprobieren bin. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Bei mir ist ja so, dass Sie sehen, dass ich momentan eine sehr hohe Publikationsrate habe. Teilweise mit zwei Podcasts an einem Tag oder sowas in die Richtung. Da ist klar, man muss sich natürlich so die Sachen rauspicken, die da interessant sind, wo man da auch Verbindungen sieht. Ein wichtiger Hinweis, ich finde es erstaunlich, wie viele Leute die Podcasts tatsächlich über die Webseite hören. Das sind fast 50% und da würde ich Sie doch auffordern, nochmal zu gucken, wie das mit dem Podcatcher ist. Da abonniert man das und kriegt dann die Sachen automatisch rein. Das halte ich für eigentlich die bessere Geschichte, gerade weil ich Podcasts zum Hören, also wenn ich die Zeit habe, wirklich konzentriert zu sitzen am Schreibtisch und so weiter, dann würde ich immer sagen, dann kann man auch ein gutes Buch lesen, ne?
Ja.
Kann man auch Schiller mal im Original lesen oder sowas. Ich finde Podcasts gerade dann, wenn man, was weiß ich, in der Bahn sitzt und so weiter, für diese Zeiten finde ich, das ist ein sehr interessantes Medium. Genau, in diesem Sinne, also wir haben jetzt die große Frage, die wir uns heute gestellt haben, wie eigentlich Schönheit und Bildung, wie das eigentlich zusammenhängt. Also, ne, wenn man jetzt Schönheit denkt, dann denkt man vielleicht an Germany's Next Topmodel oder sowas in die Richtung.
Naja.
Kommt drauf an, wer es hört. Du vielleicht nicht. Sicherlich, man würde von einem schönen Menschen, einer schönen Person reden.
Das geht.
Sicherlich ein schönes Musikstück oder sowas in die Richtung. Wie der Zusammenhang zu Bildung allerdings ist, das erschließt sich zumindest ja erstmal nicht direkt. Also auch wenn man jetzt sagen würde, die ganzen Bildungsreformen und so weiter, die messen irgendwie sowas wie Kompetenzen, kann man gut rechnen, wie ist das Leseverständnis, aber sowas wie Schönheit taucht ja da erstmal nicht auf. Wie würdest du das beantworten, wieso hat Schönheit, ne, immer in Bezug auf Schiller, was mit Bildung zu tun?
Okay, ich versuche es erstmal ganz allgemein und
Ja?
wenig spezifisch und dann kannst du ja mich mit Rückfragen wieder in die richtige Richtung lenken.
Also wenn ich eine Richtung hätte, aber gut.
Ja, mal gucken, mal gucken. Also der erste Punkt wäre vielleicht zu der Geschichte mit den Bildungsreformen, sowohl im Hochschulbereich als auch in den verschiedenen Schulformen, Pisa und Bologna, die ganzen Reformen. Da würde Schiller wahrscheinlich antworten, das hat alles nichts mit Bildung zu tun. Wenn ich aber ins Museum gehe und mir ein Kunstwerk anschaue, ein Gemälde, eine Skulptur oder ich schaue mir einen Film an oder gehe ins Theater oder besuche ein Konzert oder höre ein spezifisches Musikstück und die Erfahrung, die ästhetische Erfahrung in dieser Hinsicht, versetzt mich in einen ganz besonderen Zustand. Also, was man vielleicht nach so einem ganz eindrücklichen Konzertbesuch oder einem Film, den man gesehen hat, der einen richtig mitgenommen hat, so diese gelöste Stimmung, dieses Gefühl des Ausgeglichenseins, dass irgendwie alles andere zu verschwimmen oder verschwinden scheint und es nur noch mich und dieses Kunsterlebnis gibt, dann würde Schiller sagen, dann hat Bildung eigentlich stattgefunden. Also, es hat auf den ersten Blick erstmal überhaupt nichts mit Wissen und Können zu tun. Also diese landläufige oder allgemeine Verbindung, die man herstellt, jemand, der gebildet ist, der weiß ganz viel, der kann alle Gedichte von Schiller und Goethe auswendig, der besucht regelmäßig das Theater, geht in die Oper, hat über 1000 Romane gelesen, also kanonisch gedacht, ist da erstmal keine Verbindung herzustellen.
Gut, also du hast jetzt gesagt, wichtig ist also dieses Gefühl. Kann man das sagen, dass das ein Gefühl ist?
Eher eine Stimmung.
Eine Stimmung, okay.
Ja. Oder ein Zustand. Also Schiller spricht ja auch von Gefühlen und Stimmungen, beziehungsweise schreibt den Menschen auf der einen Seite eine Zugehörigkeit zur Sinnenwelt zu. Das sind wir also jetzt direkt in der kantischen Terminologie, auf die sich Schiller ja ganz stark bezieht, aber das Ergebnis des Bildungsprozesses wäre dieser ästhetische Zustand, von dem er spricht. Und da ist das Gefühl oder überhaupt die Empfindungsfähigkeit ein ganz wichtiger Anteil, dass man in diesen Zustand gelangt.
Gut. Für mich wäre jetzt so noch die Frage, bleibt es dabei? Also da könnte man ja sagen, okay, ich habe ein solches Erlebnis, eine gewisse Stimmung, die da auftritt. Angenehm wahrscheinlich, in einer gewissen Hinsicht auch.
Also mit Kant könnte man sagen, es gibt ein interessenloses Wohlgefallen. Ich empfinde die Sache als schön und angenehm. Das ist schon damit verbunden, ja.
Wo wäre jetzt der Übergang zur Bildung?
Das ist tatsächlich keine so leicht zu beantwortende Frage, um die geht es in dem Buch auch hauptsächlich. weil diese Bildung sich sozusagen auf zwei Ebenen vollzieht. Einmal wäre es ein Nachweis der Bildung, wenn ich in diesen Zustand eingetreten bin. Und der zweite Punkt wäre dann sozusagen, was ich aus dem Zustand mache. Also wie ich von da aus weiter vorgehe oder was da mit mir passiert. Das ist aber eben nicht allein in meiner Hand, sondern auch wesentlich von den Umweltfaktoren abhängig. Also anders gesagt, oder vielleicht noch mal präzisiert, du hast gefragt, was passiert dann? Dieser ästhetische Zustand ist zeitlich begrenzt. Also der hält sozusagen nur so lange, wie diese Kunsterfahrung andauert, halt vielleicht noch eine gewisse Weise nach, auf eine gewisse Art und Weise und auf eine gewisse Zeit, und verschwindet dann auch wieder. Und damit wäre dann auch tatsächlich für Schiller dieser Zustand der Gebildetheit auch wieder vorbei. Den müsste man sozusagen wieder neu hervorbringen.
Gut, da haben wir jetzt so eine leichte, vielleicht so eine gewisse Vorstellung, was da passieren könnte. Man könnte jetzt anfangen, so ein bisschen systematisch anzufangen. Tatsächlich würde ich jetzt spontan sagen, du hast ja uns zwei Beispiele mitgebracht.
Die in der Tradition von guten Philosophen schlechte Beispiele sind.
Okay. Also zwei schlechte Beispiele. Ich könnte ganz lange auch über den Begriff des Beispiels, was das eigentlich ist, eine ganz schwierige Sache. Ich würde gerne vielleicht einfach direkt anfangen damit und dann erst nochmal so ein bisschen in die Systematik reingehen, was ist da anthropologisch, was passiert da, was ist vielleicht auch, wie ist deine Arbeit aufgebaut.
Ja.
Genau, also ich sehe Thomas Mann und das andere sehe ich nicht.
Das andere kommt dann später, glaube ich, eventuell. Mal gucken.
Okay.
Ja.
Dann würde ich einfach dich bitten, vielleicht einen kleinen Auszug zu lesen.
Es sind zwei Passagen, die zusammenhängen. Ich überspringe dann in der Mitte ein bisschen.
Ja.
Ja, also fangen wir erstmal an. Es geht
Tod in Venedig, muss man dazu sagen.
Um also unseren Herrn Aschenbach, Gustav von Aschenbach, der ganz kurz zur Einführung hier in dem Buch ein berühmter Literatur-Nobelpreisträger ist und sein gesamtes Leben der Kunst und dem Schreiben aufgeopfert hat und deswegen sehr einsam und zurückgezogen sein Dasein fristet. Und seine Lieblingsstadt, also er wohnt hier in der Geschichte in München, ist aber eigentlich Venedig. Also das ist sozusagen der Ort, an dem er sich tatsächlich als er selbst fühlt, zu Hause fühlt, und beschließt dann zu Beginn dieses Buches eine Reise zu unternehmen dahin und ein bisschen runterzukommen, würde man heutzutage sagen, sich selbst zu finden und eine schöne Zeit zu haben. Dann passiert aber was, mit dem er nicht gerechnet hat, und darauf bezieht sich jetzt die erste Passage. Eine widerliche Schwüle lag in den Gassen. Die Luft war so dick, dass die Gerüche, die aus Wohnungen, Läden, Garküchen quollen, Öldunst, Wolken vom Parfüm und viele andere in Schwaden standen, ohne sich zu zerstreuen. Zigarettenrauch hing an seinem Ort und entwich nur langsam. Das Menschengeschiebe in der Enge belästigte den Spaziergänger, statt ihn zu unterhalten. Also Spaziergänger ist hier unser Herr Aschenbach. Je länger er ging, desto quälender bemächtigte sich seiner der abscheuliche Zustand, den die Seeluft zusammen mit dem Scirocco hervorbringen kann und der zugleich Erregung und Erschlaffung ist. Peinlicher Schweiß brach ihm aus, die Augen versagten den Dienst, die Brust war beklommen, er fieberte, das Blut pochte im Kopf. Er floh aus den drangvollen Geschäftsgassen über Brücken in die Gänge der Armen. Dort behelligten ihn Bettler und die üblen Ausdünstungen der Kanäle verleideten das Atmen. Auf stillem Platz, einer jener vergessenen und verwunschenen anmutenden Örtlichkeiten, die sich im Innern Venedigs finden, am Rande eines Brunnens rastend, trocknete er die Stirn und sah ein, dass er reisen müsse. Also kurz nach seiner Ankunft eben dieses sehr unliebsame Erlebnis im Herzen der Stadt, die ihm eigentlich so viel bedeutet, wenn man so will, sein Heimatort ist. Und da finden wir schon zwei zentrale Begriffe, die in ähnlicher Form bei Schiller auch vorkommen. Einmal den der Erregung und den der Erschlaffung. Und das wäre, da kann man jetzt schon ein bisschen vorgreifen, für Schiller ein Nachweis dafür, dass die Person sich in einem unausgeglichenen Zustand befindet, also in einem nicht-ästhetischen Zustand. und deswegen auf gewisse Art und Weise ungebildet sei. Und das wäre der erste Bezug. Und dann die zweite Passage. Muss ich gerade mal gucken, ob das hier richtig ist.
Genau, ich versuche nachher die Sachen, ob ich das noch irgendwie im finde, und dann vielleicht können wir das als Zitat dann noch reinpacken, dass man das hat, ja.
Genau. Es war die vertraute Fahrt über die Lagune, an San Marco vorbei, den großen Kanal hinauf. Aschenbach saß auf der Rundbank am Buge, den Arm aufs Geländer gestützt, mit der Hand die Augen beschattend. Die öffentlichen Gärten blieben zurück, die EPAZ eröffnete sich noch einmal in fürstlicher Anmut und ward verlassen. Es kam die große Flucht der Paläste, und als die Wasserstraße sich wendete, erschien das Rialto prächtig gespannter Marmorbogen. Der Reisende schaute und seine Brust war zerrissen. Die Atmosphäre der Stadt, diesen leise, fauligen Geruch von Meer und Sumpf, den zu fliehen es ihn so sehr gedrängt hatte, er atmete ihn jetzt in tiefen, zärtlichen, schmerzlichen Zügen. War es möglich, dass er nicht gewusst, nicht bedacht hatte, wie sehr sein Herz an dem allen hing? Was heute Morgen ein halbes Bedauern, ein leiser Zweifel an der Richtigkeit seines Tuns gewesen war, das wurde jetzt zum Harm, zum wirklichen Weh, zu einer Seelennot, so bitter, dass ihm mehrmals Tränen in die Augen trieb, und von der er sich sagte, dass er sie unmöglich habe vorhersehen können. Was er als so schwer erträglich, ja zuweilen als völlig unleidlich empfand, war offenbar der Gedanke, dass er Venedig nie wiedersehen solle, dass dies ein Abschied für immer sei. Mhm. Also die zweite Passage, jetzt in Ergänzung zu der ersten, zeigt ja direkt wieder den Zweifel an der vorher getroffenen Entscheidung, eben die Stadt unbedingt verlassen zu müssen, aufgrund dieser körperlichen Herausforderung, sage ich mal, die er aufgrund seines Alters dann auch nicht mehr so bewältigen kann. Genau, das wären die zwei Passagen, von denen ich hoffe, dass die irgendwie zu Schiller passen und uns als empirisches Material für eine Erklärung dienen können. So, ja, das ist der Versuch.
Ich versuche mal so ein bisschen darüber zu improvisieren, was mir dazu einfällt. Also das Erste, was ja auffällig ist, dass man in beiden Szenen ja nicht sowas wie, zunächst erstmal, wenn man sich fragen würde, was ist sowas wie das Ästhetische, würde man ja sagen, ich habe das Kunstwerk, das Bild, das Musikstück und so weiter. Interessanterweise taucht ja hier in den Stellen gar nichts davon aus. Ne? Also das Einzige, was man vielleicht in die Richtung, ne, wo er dann sagt, Marmor.
Also die Szenerie der Stadt überblickt das so, und das könnte so ein Moment sein. Ja.
Genau, aber schon hier zeigt sich, dass das Ästhetische ganz offensichtlich nicht direkt auf ein so ein klar definiertes Kunstwerk bezogen ist, sondern dass das hier sehr viel weiter offensichtlich
ist. Man könnte sogar sagen, es fehlt. Deswegen ist es so problematisch. Ja.
Das Zweite, was mir dazu einfallen würde, das sind ja bei alles beides sehr essentielle Erfahrungen, die ja ganz offensichtlich mit dem Kern der Person etwas zu tun haben. Ne? Diese Entscheidung, darf ich da nie wieder hinfahren? Ne? Gesundheitlich spielen da ja auch solche Sachen mit rein. Dass also hier das Ästhetische, also wirklich eine Tiefendimension der Person mit beinhaltet. Und das Dritte, was mir auffällt, ist so ein Moment, also ich komme ja so theoretisch aus diesem Bereich der Transformationstheorien, dass hier auch so ein Moment der Veränderung mit aufscheint. Also dass diese Erfahrung, die hier gemacht wird, etwas ist, was einen gewissen Aufbruch aus vielleicht tradierten Formen, wie sich das Subjekt sieht und dass so ein Moment des Aufbruchs damit drin ist. Das wären so die spontanen Assoziationen, die ich dazu hätte. Hast du noch sozusagen Motive oder Begriffe oder sowas, die für dich da entscheidend dran wären an dem Beispiel?
Also ich könnte versuchen, jetzt erste systematische Bezüge herzustellen. Also Schiller geht in seiner ästhetischen Erziehung davon aus, dass der Mensch eigentlich grundlegend sich in einer Disharmonie befindet. Also er ist ein mit sich selbst uneiniges oder sich sogar selbst widerstreitendes Wesen. Für Schiller ergibt sich das aus dem Umstand, dass, also ganz eng mit Kant verbunden, der Mensch einerseits der Sinnenwelt zugehört, ein physisches Wesen ist, ein Leib hat, also auch Neigungen, Empfindungen, Bedürfnisse, und auf der anderen Seite eben auch ein vernünftiges Wesen ist, also der intelligiblen Welt, der Welt des Denkens zugehört. Von Kant gibt es ja dann diesen Terminus für Bürger zweier Welten. Und somit auch das Sinnliche, Gedankliche auch überschreiten kann. Und diese beiden Substanzen oder Seinssphären, die sind im Menschen nicht miteinander vereint im Sinne einer harmonischen Synthese oder vermischt tatsächlich, sondern die existieren parallel und zerren quasi die ganze Zeit an uns. Die Vernunft sagt, tu dies. Die Neigung sagt aber, eigentlich willst du doch was anderes. Und
Also könnte man in dem Beispiel sagen, bleibe in Venedig oder gehe weg. Ne?
oder
Vernunft würde sagen, ist gefährlich, gesundheitlich. Auf der
genau,
anderen
ja.
Seite dann halt doch, dass ja durchaus auch gerade in dem Roman vielleicht Triebbesetzte oder sowas, libidinöse
Möglicherweise, ja.
vielleicht, dass ihn dann doch bis zum gewissen Grade da hält.
Also auf jeden Fall gibt es hier von Aschenbach eben diese sehr stark auch emotionale Verbundenheit zu dem Ort. Die ist auch für seine Identität ist dieser Ort sehr wichtig. Und diese Zerrissenheit, da würde Schiller jetzt kommen und sagen, das ist ein klarer Nachweis dafür, dass sich der Protagonist in einem Zustand der Disharmonie befindet. Dass entweder die Neigungen überwiegen oder die Pflichten, die sozusagen aus dem vernünftigen Denken kommen oder das, was die Vernunft glaubt, was gut für uns wäre, ganz allgemein gesprochen. Das kann man, finde ich, an diesen beiden Passagen sehr schön sehen. Also offensichtlich ist er nicht in der Lage, sich freiwillig, im wahrsten Sinne des Wortes, für eine der beiden Optionen, die zur Verfügung stehen, zu entscheiden. Also es ist ein ständiges Hin und Her.
Gibt es bei Schiller sowas wie die Synthese? Also das wäre ja eigentlich schön, wenn man sagen könnte, okay, man findet eine gewisse, weiß ich nicht, Strategie oder sowas, zu sagen, okay, man verbindet das, dass man diese beiden Welten, das Geistige und das Sinnliche, in einen gewissen Einklang zueinander bringt.
Also vorweg, es gibt, also im strengen Sinne des Begriffes Synthese, gibt es keine Möglichkeit, die wirklich miteinander zu verbinden. Es gibt aber die Möglichkeit, beides zusammen wirken zu lassen. Und das wäre eben dieser ästhetische Zustand. Es ist, also wir sind dann nicht ausschließlich von unseren Neigungen beherrscht oder von unseren Empfindungen oder nicht ausschließlich von unseren Gedanken, sondern beides steht gleichrangig nebeneinander. Und weil beides uns im gleichen Maße beherrscht, man kann sich das vorstellen wie eine Waage. Auf der einen Seite habe ich 1 Kilogramm, auf der anderen Seite auch. Dann ist hier im perfekten Gleichgewicht. Also beide Kräfte wirken. Aber da ihre Wirkung identisch ist, empfinde ich auch keine Nötigung, keinen Zwang mehr. Also das, wenn man so will, ist das auf der einen Seite die Triebfeder des Denkens, die an unserem Willen zerrt. Und auf der anderen Seite die Triebfeder der Gefühle, aller Bedürfnisse und Triebe. Wir müssen uns ja immer für eine Seite entscheiden. Also bleibe ich jetzt im Bett liegen oder gehe ich zum Seminar morgens um 8. Ne? Im Bett liegen ist auf jeden Fall angenehmer, wenn ich es vorher nicht pünktlich in die Kiste geschafft habe und gefeiert habe den Abend und vielleicht noch ein Bierchen getrunken. Aber eigentlich muss ich zur Veranstaltung, weil ich will ja den Schein da machen oder die Hausarbeit schreiben. Und das sagt die Vernunft. Und ich muss mich jetzt für eine Seite entscheiden. Also bin da auch wieder in diesem Zwiespalt und empfinde eben Nötigung und Zwang dadurch. Und dieses Gefühl der Zerrissenheit oder der Unfähigkeit, sich ohne einen Widerstand überwinden zu müssen, wirklich für eine Sache entscheiden zu können, der würde dann vollkommen verschwinden, wenn ich eben beide Sachen ins Gleichgewicht bringe.
Also zum Beispiel könnte ich mich entscheiden, das Wesen der Schönheit von Patrick Vetter zu lesen.
Und wenn man könnte, das will, ja.
Und da wäre natürlich genau diese beiden Sachen, dass ich einerseits ein geistiges Buch habe, was aber in der Art und Weise, wie es geschrieben ist, mir auch einen ästhetischen Genuss bereitet, sodass ich
oder
hier...
Oder was furchtbar anstrengend ist.
Ja, also es war jetzt natürlich sozusagen ja. ironisiert, aber ja. das wäre sozusagen so etwas, wo ich die beiden Varianten in einen ausgewogenen Zustand bringen würde. Oder so.
Genau, und das wäre jetzt das spekulative Element, was wir hier reinbringen könnten. Für Schiller entsteht dieser Zustand der Harmonie, des Ausgeglichenseins, nur dann, wenn wir etwas als schön erleben, als schön empfinden. Und das kann passieren, wenn ich ein Buch lese, wenn ich mir ein Gemälde anschaue, wenn ich einen Film gucke, wenn ich Musik höre oder wenn ich in der Natur unterwegs bin und da irgendein Ereignis vernehme, was beeindruckend und ästhetisch ist. In diesem Moment, wenn die Schönheit quasi aufscheint und wenn ich das Schöne vernehme, dann bin ich in diesem harmonischen Zustand und dann ist mein Wille tatsächlich frei. Und dann kann ich mich also ganz ungezwungen entscheiden. Für welche Seite ist noch unklar, aber der Wille ist auf jeden Fall nicht mehr in diesem vertrackten Verhältnis gefangen.
Genau. Wo ich so ein bisschen das Problem noch habe, ist mit dem Begriff der Schönheit, wenn du da vielleicht zwei, drei Sätze zu sagen würdest. Also wenn man sich jetzt moderne Praktiken anguckt, die Leute praktizieren, welche Bücher sie lesen und so weiter, welche Netflix-Serien sie sehen, welche Musik sie hören, dann denke ich, ist bei vielen der Reiz, dass es ja vielleicht gerade nicht schön ist.
Ja.
Dass es abstoßend ist, dass es Affekte eher erzeugt und so weiter. Ich bin mir da nicht sicher, inwieweit ist sozusagen schön mit der alltäglichen Begrifflichkeit von dem, was wir schön nennen, hier zu verbinden.
Also erstmal muss man dazu sagen, dass Schiller seinen Begriff der Schönheit entwickelt hat in Auseinandersetzung mit Kant und seiner Kritik der Urteilskraft. Und aus der wissen wir ja, dass es keine objektiven ästhetischen Urteile gibt, so wie es objektive Erkenntnisurteile geben kann. Die sind also immer subjektiv, aber mit einem Allgemeinheitsanspruch. Also könnten auch für das Gegenüber gelten, aber das Urteil des Gegenübers kann auch davon abweichen. Für Schiller ist es so, dass er verschiedene Arten der Schönheit unterscheidet. Einmal zwischen der empirischen Schönheit, die immer imperfekt ist, und zwischen dem Idealschönen, was so sozusagen als regulativ gedacht wird, aber faktisch eigentlich nie erreichbar ist. Und innerhalb dieser Schönheit selber, im Idealschönen, gibt es nochmal zwei verschiedene Arten von Schönheit. Ich habe einmal die eigentliche Schönheit, die, wenn ich angespannt bin oder in einem Erregungszustand bin, mich entspannt, also die Kräfte reguliert. Und dann habe ich die energische Schönheit, das Erhabene nennt er das auch, die, wenn ich in einem schlaffen Zustand bin, also die Kräfte wieder steigert. Also entweder negativ wirkt oder positiv wirkt. Und für Schiller ist an der Stelle auch ganz wichtig, dass diese Schönheit ein formaler Begriff ist, also jetzt nicht irgendwie qualitativ oder inhaltlich gefüllt ist. Es gibt von ihm selber auch Beispiele dazu. Und zwar ist es durchaus möglich, dass ich ein ganz furchtbares oder grausames Ereignis im Theater szenisch darstelle, aber ich tue das auf eine ästhetische Art und Weise. Das heißt, die Form der Darstellung ist schön, obwohl der Inhalt furchtbar und abstoßend ist. Und deswegen, also das ist sozusagen die Faszination des geschehenen Unfalls. Eigentlich will man es gar nicht sehen, aber man guckt trotzdem hin. Und das sind auch Darstellungsformen, die ich finde, gerade in Serien oder Kinofilmen der jüngeren Zeit, jetzt tolle Beispiele für, sehr, sehr gut umgesetzt worden sind. Also ästhetische Formgebung von eigentlich material höchst fragwürdigen Ereignissen.
Kann man denn sagen, dass das Ganze bis zum gewissen Grade immer auf so eine Mittelung rausläuft? Also einerseits sagst du, okay, ne, dass dass etwas, wie war das, die energische Schönheit, also
genau, ne, ja,
dass das meine Kräfte steigert und die andere Dimension, dass da so ein Ausgleich geschaffen werden soll, ist das so ein bisschen, was also da mitschwingt?
Also für Schiller gibt es eine Reihe von Gemütszuständen, in denen wir uns befinden können. Es gibt da verschiedene Ausprägungen, die zeichnen sich aber immer dadurch aus, dass es ein Ungleichgewicht gibt. Und das Schöne, wie du sagst, hätte dann die Funktion, eben das Gleichgewicht herzustellen, für Harmonie zu sorgen und dann eben entweder die physischen Kräfte anzuspannen oder zu entspannen oder die geistigen Kräfte anzuspannen oder zu entspannen. Das liegt daran, dass die für Schiller eben zwei, wenn man so will, festgeschriebene Wirkungsbereiche haben. Das Physische darf eben tatsächlich nur die Welt der Sinnlichkeit betreffen und das Geistige eben nur die Welt der Intelligibilität. Und denen ist es auch nicht gestattet, sozusagen in das Gegenreich irgendwie einzudringen und versuchen, da Vorgänge zu bestimmen.
Was wäre das?
Da gibt es bei Schiller zwei Begriffe, Stofftrieb und Formtrieb heißen die. Und da ist es ganz wichtig, dass der Stofftrieb sozusagen nicht dem Formtrieb versucht vorzugreifen, also dass sich die Sinnlichkeit über die Vernunft erhebt und versucht, die zu unterdrücken. Das wäre Variante 1. Oder dass der Formtrieb sich nicht über den Stofftrieb erhebt, also die Vernunft versucht, die Sinnlichkeit zu unterdrücken. Also entweder habe ich Sinnlichkeit, die Vernunft platt macht sozusagen, oder Vernunft, die Gefühlswelt platt macht, aber beides führt für Schiller zu Formen der Unmenschlichkeit. Also dann sind wir in einem so disharmonischen Verhältnis, dass man, will nicht sagen, nicht mehr unrettbar ist, aber für ihn dann auch auf der biologischen Ebene vielleicht schon noch, aber auf der existenziellen Ebene eben nicht mehr menschlich ist.
Also wenn ich mir das versuche zu erklären, also das eine wäre sozusagen das Extrem, dass man wegen etwas rein formal ist, aber sowas wie eine Form, also was weiß ich, eine philosophische Argumentation, die in sich geschlossen ist, aber die sozusagen diese Form nicht mehr, also die ästhetische Gestalt oder sowas nicht mehr mitdenken kann. Und das andere wäre etwas, was wo, sagen wir mal, in der Hausarbeit sozusagen jemand, das wäre vielleicht jemand, wo man sagen würde, der faselt, der vielleicht Spaß dran hat, Sätze zu bilden, das auch inhaltlich gut macht, aber sozusagen den, was wäre es dann, den Stoff nicht entsprechend bearbeiten kann. Könnte man das so in die Richtung denken?
Ich glaube, Schiller meint tatsächlich was ganz anderes damit.
Okay, ja, okay, mach mal.
Also Form ist, wenn man so will, also beide Begriffe, Formtrieb und Stofftrieb, das sind, wenn man so will, Motivkreise. Das heißt, mit der Form wird eigentlich nichts anderes bezeichnet als das Denkvermögen überhaupt. Also da kommt Schiller auch ganz stark von Kant. Und man kann sich das so vorstellen, dass das Denken besteht aus den Formen des inneren und äußeren Sinnes. Also ich habe Zeit und Raum als Vorstellung, die schon a priori in meinem Kopf sind. Und dann habe ich meine ganzen Verstandeskategorien, wie Kausalität beispielsweise. Also sagen wir mal, die Sonne scheint und ich gehe spazieren und am Wegesrand sehe ich einen Stein liegen und hebe den Stein auf und dann empfinde ich Wärme. Dass ich jetzt aus diesen nacheinander stattfindenden Bewusstseinseindrücken den Zusammenhang herstelle, dass die Sonne den Stein erwärmt hat, das ist nichts, was irgendwie an den physischen Objekten hängt, sondern das ist eine Sache, die passiert nur im Denken. Und das wäre sozusagen der formale Aspekt. Und der Stoff, das sind die ganzen Sinneseindrücke, die ich habe. Das heißt, erst wenn beide Sachen, das reine Denken und die Empfindungen, die Vorstellungen als Bewusstseinsinhalte zusammenkommen, dann habe ich sowas wie Erfahrung. Aber deren Bereiche sind auch klar voneinander abgegrenzt. Wenn der Formtrieb jetzt aber die Überhand gewinnt und versucht, sozusagen in die Welt des Sinnlichen einzudringen, die Gefühle zu unterdrücken oder gänzlich die Kontrolle über den Menschen zu übernehmen, dann verschwindet eine notwendige Säule unserer Existenz. Und dann wären wir, Schiller nennt das dann, ein Barbar. Also wir werden nur von unserer Ratio beherrscht. Auf der anderen Seite kann ich mir aber einen Menschen vorstellen, der zwar auch analytisch denken kann, also denken in Begriffen, Verstand, und er kann auch Kausalitäten herstellen, Zusammenhänge, wird in seiner Entscheidungsfindung aber nur von dem bestimmt, was er gerade an Bedürfnissen empfindet. Also die Triebe sprudeln in alle Richtungen. Das wäre ein Wilder. Und beides sind für Schiller eben Formen der Unmenschlichkeit, weil er in seiner Anthropologie ganz stark von diesem Motiv der Harmonie und der Ganzheit ausgeht. Also da schon von, sage ich mal, der gedanklichen Orientierung schon sehr stark am Neuhumanismus und auch der an der Romantik schon orientiert ist und auch sich schon in Richtung Idealismus bewegt. Also wenn Stofftrieb und Formtrieb Überhand gewinnen, dann ist es tatsächlich auf so einer ganz abstrakten Ebene abgehandelt und damit bezeichnet, dass wir uns sozusagen verunmenschlichen, könnte man sagen. Ja, ich glaube, das war ein Versuch der Erklärung,
Genau, also vielleicht ist da noch ganz geschickt, können wir das versuchen, so ein bisschen, hast du jetzt schon angedeutet, Hinblick Neuhumanismus, Romantik, in das so ein bisschen an die Zeit anzudocken. Also Kant taucht damit auf, könnte man sagen, dass da eine gewisse Zeitdiagnose mit drin ist, wo man sagen würde, okay, das ist vielleicht die Epoche, wo der Verstand, auch die technische Beherrschbarkeit in zunehmendem Maße gesellschaftlich sich ausbreitet, sodass hier eine gewisse Gegentendenz damit drin ist, nämlich, dass man nicht mehr rein sagt, das lässt sich vom Verstand her begreifen, sondern ich brauche sozusagen eine Vermittlungskategorie oder so in die Richtung.
Ja, okay, jetzt hast du ein sehr großes Fass
Ja,
aufgemacht.
okay,
Das
ja.
ist total spannend, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Genau, mal überlegen. Also, vielleicht als Fun Fact voran: Schiller hat von, den Namen weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall, glaube ich, ein Prinz, der ein Herzog von Augustenburg, und er hatte ein Stipendium bekommen von ein paar hundert Talern. Das war zu der Zeit eine Riesensumme, die es ihm ermöglicht hat, Kant zu studieren. Also er hat Monate, jahrelang nichts anderes gemacht als Kant gelesen und hat dann in der Auseinandersetzung mit Kant erst sein Gerüst des philosophischen Denkens entdeckt und hat auch starke Bezüge zu Johann Gottlieb Fichte, auch ein enger Freund von ihm, zu der Zeit. Und just in diese Auseinandersetzung mit Kant platzt dann die Französische Revolution hinein. Und dann dachte Schiller erst, ja, fast schon freudetrunken, wie Hegel und Konsorten, die, glaube ich, auf der Neckarinsel getanzt und gejubelt haben, dass das jetzt die einzigartige historische Möglichkeit ist, so etwas wie eine echte politische Freiheit, sondern das in den Briefen zu etablieren. Also, dass die Herrschaft blinder Kräfte, ist auch ein Begriff von ihm, das Recht des Stärkeren in den, aus heutiger Perspektive würde man sagen, autokratischen, totalitären, feudalistischen Staaten, dass diese Herrschaft eben abgewählt wird und stattdessen eine echte, vernünftige, humane Demokratie an deren Stelle tritt. Das war das erhoffte Ergebnis der Französischen Revolution. Passiert ist faktisch immer was anderes. Die Jakobiner unter Robespierre kamen an die Macht und haben dann unter dem Titel Septembermorde ja Tausende unter das Fallbeil gesteckt. Und da, das war so ein Knackpunkt für Schiller. Es ist in der Schillerforschung nicht ganz klar, inwieweit die Französische Revolution jetzt wichtig war für sein Denken, aber zumindest wird sie von ihm selber an einigen Stellen immer wieder in Anspielungen erwähnt. Und zwar kann man da schön sehen, dass, wenn diese Revolution im Namen der Aufklärung geschehen ist und sich ja jetzt die Vernunft durchsetzen könnte, die Folge dieser Revolution aber Mord und Totschlag ist und nur die Ersetzung einer Diktatur, wenn man so will, durch eine andere, dann kann etwas mit dem Menschen nicht stimmen. Dann ist entweder die Vernunft korrumpiert oder der Mensch selbst ist korrumpiert. Und das ist, wenn man so will, das Grundproblem, von dem Schiller ausgeht. Ganz spannend ist dann so in den ersten Kapiteln seiner Schrift über die ästhetische Erziehung des Menschen, das ist ja Untersuchungsgegenstand meines Buches, versucht sich Schiller in dieser Zeitdiagnose erstmal mit einer medizinischen Methode. Mhm. Also er geht, wenn man so will, empirisch induktiv vor und prüft erstmal Einzelfälle und versucht aus diesen Einzelfällen dann allgemeine Gesetze abzuleiten. Schiller war auch selber Mediziner, war Regimentsmedikus in seiner Zeit an der Karlsschule und seine zweite Dissertation ist auch eine medizinische. Und er wendet dann sozusagen diesen Dreischritt aus Anamnese. Ich beschreibe erstmal die Symptomatik, was läuft eigentlich schief in meiner Zeit, in meinem Zeitalter, in den Gesellschaften in Europa. Geht dann über eine Vorbereitung der Diagnose und diagnostiziert dann die Ursachen für diese Verkehrtheit des Menschen und entwickelt dann eben mit der ästhetischen Erziehung eine mögliche Therapieform für diese Erkrankung der Menschheit, von der man sprechen könnte. Das Spannende hieran ist jetzt, dass Schiller sich selber auch als Aufklärer und Kantianer versteht, aber gleichzeitig auch Kritiker der Aufklärung ist und auch Kritiker von Kant ist, also versucht über dessen Denken hinauszugehen und Kant selber auch ein Stück weit zu korrigieren und in Frage zu stellen und bringt dann auch, wie du sagtest, auch erste romantische Motive mit ein und entwickelt ein Gegenbegriff der Vernunft, der eben nicht mehr ganz so stark rationalistisch ausgerichtet ist wie der der Aufklärung, versucht also mit dem Gefühl ein Gegengewicht zu entwickeln, was diese rein rationalistische Vernunftauffassung dann etwas ausgleicht. Das Spannende oder was mich total fasziniert hat, als ich diese Briefe gelesen habe, ist, wenn man diese Kapitel, ich glaube gerade der sechste Brief ist da sehr wichtig, über die Aufklärung und die Kritik des Zeitalters liest. Das liest sich ein bisschen wie die Dialektik der Aufklärung, nur eben in einer anderen Sprache. Also das, was Adorno und Horkheimer dann in den 40ern gemacht haben, das macht Schiller dann eben 1793, 94 eben über die Französische Revolution und kommt dann, finde ich, relativ plausibel, historisch-empirisch begründet, zu dem Ergebnis, dass der Mensch an sich gar nicht verkehrt oder erkrankt ist, sondern er, wenn man so will, sich selber an der Kultur der Aufklärung angesteckt hat. Also diese reine absolute Orientierung am vernünftigen Denken, an der Ratio, am Zweck und vor allen Dingen am Nutzen, das hat dazu geführt, dass der Mensch eben seine sinnliche Seite, seine Gefühle, die Emotionen, das, was für Schiller auch ganz wesentlich dazu gehört, dass er begonnen hat, die zu vergessen, zu verleugnen und zu unterdrücken. Und die Französische Revolution ist für ihn eben ein historischer Nachweis, dass eine reine Orientierung an der Vernunft eben auch Barbarisches und Schreckliches hervorbringen kann.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, das wäre das Moment der Zeitdiagnose, oder?
Genau, das ist so in den Briefe 5, 6, 7findet das statt. Der sechste Brief ist da sehr bekannt für. Da versucht er eben diese Zeitdiagnose empirisch induktiv und erklärt quasi, so wie die Aufklärung gelaufen ist, ist sie schief gelaufen. Also die Aufklärung ist eine gute Sache, aber sie ist nicht gut, wenn sie eine wesentliche Seite des Menschen, Gefühle, Empfindungen, also Sinnlichkeit, unterdrückt.
Genau. Was ich sehr interessant finde, du hast ja, wenn ich das richtig sehe, da diese Unterscheidung, dass es erst diesen, kann man sagen, empirisch, ja, die Zeitdiagnose.
Genau, also Schiller selbst sagt, also er sagt es nicht so, nennt es nicht so, aber er geht quasi empirisch induktiv oder historisch orientiert.
Empirisch induktiv. Ja. Danach folgt eine transzendentale Argumentation, wenn ich es richtig...
Eine etwas schwierigere, ja.
So, jetzt, was ist Transzendentalphilosophie?
Okay.
Nein, also... Okay, dann kommen wir heute nicht mehr nach Hause. Also vielleicht das, was muss man wissen, wenn man sich sozusagen mit deinem Buch beschäftigt? Was wären da, also wo ist der Übergang zwischen diesen beiden Formen der Argumentation?
Man muss dazu sagen, dass Schiller, auch wenn es am Anfang anders wirkt, sehr selbstkritisch mit den Ergebnissen seiner philosophischen Studien umgegangen ist. Diese Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, die gliedern sich in... Also es gibt unterschiedliche Einteilungen der Briefe, aber wenn man eine grobe vornehmen kann, könnte man sagen, die ersten 9 Briefe bilden eine Einheit und dann die nachfolgenden Briefe 10 bis 27 bilden eine Einheit, weil da ist sozusagen der Wechsel in der Denkungsart, würde man philosophisch sagen. Und zwar kommt Schiller in diese empirisch-induktiven Beweisführung, die er aufgrund ihrer Methode eben nicht zu notwendigen und allgemeingültigen Ergebnissen kommen kann. Am Ende des neunten Briefes zu dem Schluss, eigentlich habe ich hiermit gar nichts bewiesen. Immer wenn in irgendeiner Kultur die Künste geblüht haben, wenn das Ästhetische vorgeherrscht hat, hat das nur dazu geführt, dass die Gesellschaft den Bach runtergegangen ist. Also spätrömische Dekadenz und so weiter. Also alle die historischen Beispiele, die er anführt, führen eigentlich zum Gegenteil. Anstatt jetzt aber zu sagen, okay, mein Konzept ist irgendwie vollkommen gescheitert, ästhetische Erziehung als Therapie oder Heilung der an der Kultur der Aufklärung erkrankten Menschheit bringt es nicht, sagt er, Moment, es gibt ja aber einen anderen methodischen Zugang. Und da bezieht er sich dann ganz stark auf Kant und sagt, wenn uns die Erfahrung nicht mit Notwendigkeit sagen kann, wie eine ästhetische Erziehung aussehen könnte, dann können wir uns aber immer noch in den Bereich des spekulativen Denkens bewegen, also transzendentalen Philosophie, und mit dieser Methode die Bedingungen der Möglichkeit von Bildung und Humanität freilegen und könnten dann zumindest zweifelsfrei bestimmen, was passieren müsste oder was notwendig vorausgesetzt werden müsste, damit der Mensch wieder geheilt wird, also damit der Mensch tatsächlich menschlich wird. Das heißt, von empirisch-induktiv geschieht dann im 10., 11. Brief so der Wechsel zu spekulativ-deduktiv. Also das heißt, es werden abstrakte Setzungen vorgenommen, wenn man so will, oder letzte Begriffe, auf die Schiller irgendwie kommt. Und aus diesen allgemeingültigen formulierten Gesetzen werden dann sozusagen Spezifika abgeleitet, mit Hilfe derer ich die Einzelfälle prüfen kann. Also methodisch genau andersrum, nicht aus der Erfahrung gedacht, sondern erstmal aus dem Reindenken auf die Erfahrung überführt.
Was wären da Beispiele für sowas wie letzte Begriffe, von denen er dann ausgehend das entwickelt?
Also für ihn ist auf dieser ganz abstrakten Ebene der Mensch Person und Zustand. Da sagt er, wenn wir vom Menschen alles Situative, alles Materiale, alles Zufällige, das heißt Körpergröße, Geschlecht, Alter, überhaupt die ganze äußere Erscheinung, dass wir, wenn wir so wollen, dass wir Körper haben, das ist schon irgendwie fragwürdig, aber wenn wir alles abziehen, abstrahieren, dann bleiben nur zwei Sachen übrig. Auf der einen Seite bin ich eine Person, das ist, wenn man so will, der unveränderliche, der substanzielle Teil des Menschen. Auf der anderen Seite habe ich aber immer einen Zustand. Und der spannende Punkt daran ist, ich brauche beide Seiten. Ich brauche die Person, das Unveränderliche in allem Wechsel, weil ich immer irgendwas brauche, was dem Wechsel zugrunde liegt. Und ich brauche aber den Wechsel, weil sonst die Person auch gar nicht existieren könnte. Schiller bringt da das Beispiel einer Blume an. Die Blume ist immer Blume. Egal, ob sie gerade aus dem Samen keimt, ob sie blüht, ob sie verwelkt oder ob sie schon verrottend im Gras liegt. Sie ist immer eine Blume. Und das wäre dann, wenn man so will, übertragen jetzt als Metapher und als Gleichnis der personale Anteil des Menschen. Also eine mit sich selbst identische, unveränderliche Einheit. Ich bin eben ich und nicht jemand anderes. Und der Zustand. Und das sind die, wenn man so will, die Bestimmungen, das, was von außen kommt, die verschiedenen Befindlichkeiten, in denen ich mich befinden kann, die aber dann wesentlich abhängig sind von der sinnlichen Welt. Also ich kann ja in ganz verschiedenen Stimmungen sein. Ich kann müde sein, niedergeschlagen, freudig, energetisch, hungrig, wach, ausgeglichen, unausgeglichen, das sind alles Zustände, die ich aber nur habe, weil ich einen Körper habe. Als Gegenbeispiel dafür, damit es ein bisschen griffiger wird, dient Schiller der Begriff eines göttlichen Wesens oder eines absoluten Wesens. Also wenn man jetzt Gott nimmt, dann könnte man sagen, der hat gar keinen Zustand oder gar keine Person, sondern der ist eine reine Person, die sich auf sich selbst bestimmen kann. Also alles, was er an Zuständen haben könnte, erschafft er aus sich selbst heraus. Wir als Menschen, wir können das nicht. Unsere Zustände sind abhängig von körperlichen Befindlichkeiten und Umgebung.
Gut.
Ja, das ist sehr abstrakt.
Ja, das ist, was für mich da auch das Problem ist, ist sowas wie Person also ich hätte kein Problem damit, wenn man sagen würde, das ist sowas wie eine Gattungsbestimmung. Ne? Aber ich denke, damit ist mehr gemeint, oder? Also wenn man jetzt rein vom, vom Wort her kommt, Person, Persönlichkeit, ne, was ich da denke, okay, da habe ich vielleicht eine gewisse Bestimmung, also der Patrick Vetter ist so und so, seine Person ist das und das. Könnte man das sagen oder ist das dann alles schon wieder Zustand?
Das ist vielleicht so dazwischen. Also eine gute Übersetzung für Personen könnte sein, das Selbst des Menschen. Das ist ja ein noch abstrakterer, philosophischerer Begriff. Und das ist ja nicht mehr sinnlich fassbar. Bei Fichte gibt es auch dann den Begriff des Ich. Also das, was Schiller als Person beschreibt, ist damit, würde ich sagen, quasi identisch. Und dann können wir noch an Kant denken. Bei ihm gibt es ja diese Denkfigur der transzendentalen Perzeption, genau, so heißt das Ding. Das sagt eigentlich nichts anderes, dass immer, wenn ich mir etwas vorstelle, denke ich dabei mit, dass ich denke. Und dieses Ich denke, das kann ich nicht haben, wenn ich keine Person bin. Wenn ich nur ein Zustand wäre, dann fließen, also dann bin ich eigentlich, dann bin ich ohne Bewusstsein, ohne Selbstbewusstsein, dann strömen eigentlich nur Sinneseindrücke durch mich hindurch, in mich ein, wie auch immer. Das wäre dann ein tierisches Dasein auf der niedrigsten kognitiven Ebene. Wenn jetzt aber der personale Aspekt hinzukommt, dann kann ich mir vorstellen, dass ich derjenige bin, der das gerade jetzt hier erlebt. Und das ist die Person. Die ist aber für Schiller, die ist immer gleich, die ist unveränderlich. Ich bin eben ich. Und niemand sonst. Also ich kann auch jetzt nicht in den, also ich kann auch nicht zu Tim Schmidt werden. Das funktioniert einfach nicht.
Ja, aber also die, gut, da müssen wir jetzt, ne? Wie gesagt, ist, und unser Podcast heißt Transformatorische Bildung.
Ja.
Also ich würde sagen, ich war noch nie ich.
Okay.
Sondern weil ich immer schon sozusagen durch eine Differenz zu mir gespalten bin.
Ja.
Deswegen habe ich da so ein bisschen Probleme. Also auch schon rein empirisch. Also fände ich es schwierig zu sagen, was denn das ist, was zum Beispiel an mir unveränderbar ist. So.
Der Körper aber ist es nicht.
Der Körper ist es sicherlich nicht.
Ja, also dann
der Geist ist es auch nicht. Die also was ich sehr plausibel finden würde, wäre, wenn ich zum Beispiel sowas sage, die Erzählung, die ich von mir selber habe.
Aber auch die kann ich ja verändern.
Genau, narrative Identität, so Ricoeur in die Richtung. Ja. Also deswegen, ich kann das verstehen, wenn man sagt, das ist sozusagen so ein rein abstraktes, was sozusagen, dass ich davon ausgehe, es gibt so etwas, was ich voraussetzen muss.
Ja.
Das wäre aber für mich komplett sozusagen unbestimmbar.
Es ist auch, also ich finde den Begriff, ich habe da auch große Schwierigkeiten gehabt in der Auseinandersetzung, weil es tatsächlich einfach nicht fassbar ist. Aber alle die Sachen, die du jetzt beschrieben hast, da würde jetzt Schiller sagen, klar, aber das geht nur, weil du eine unveränderliche Person bist. Alles das sind Zustände und immer wenn ich einen Wechsel habe, eine Veränderung, dann brauche ich etwas, was diesem Wechsel zugrunde liegt. Also nur dann kann sich ja was verändern oder überhaupt ein Zustand eintreten. Vielleicht könnte man Person deswegen am besten mit selbst oder als selbst übersetzen oder als ich ersetzen, als ich denke. Also eine Sache, die quasi nur auf der intelligiblen, nicht physischen, nicht sinnlichen Ebene stattfindet. Und wäre dann auch nochmal was anderes als Geist, genau.
Gut, ich glaube, das Problem werden wir heute nicht mehr klären.
Nein, das können wir nicht lösen an der Stelle.
Gut.
Dann müssten wir doch Fichte mit reinnehmen und Subjektphilosophie und Philosophie des Geistes.
Genau,
und dann wären dann auch nach einigen Stunden, glaube ich, nicht weiter.
Genau, und dann die postmoderne Kritik da dran, sondern wie das eigentlich mit Lacan und Deleuze ist und so weiter. Gut, also das wäre jetzt das wäre jetzt der Punkt. Vielleicht noch eine Sache, ich sehe gerade Freiheit.
Ein ganz banales Wort.
Ne, ich will immer hier die einfachen Sachen. Also wenn wir jetzt, wir haben jetzt über Bildung und Schönheit geredet. Wo spielt die Freiheit mit rein?
Ja, Da müssten wir wieder systematisch ein paar Schritte
Ja, mach mal ruhig systematisch.
Zurück machen. Also ich hatte ja gesagt, dass es einmal den Zustand des Wilden gibt, wenn die Triebe sprudeln, und den Zustand des Barbaren, wenn also die Vernunft oder das Denken die Sinnlichkeit unterdrückt. Und beides sind ja Verkehrungen oder Verfehlungen des Menschen.
Ja.
Jetzt geht Kant davon aus, dass wir uns als freie Wesen denken müssen, also einen freien Willen haben. Das heißt, wir können uns immer für A oder B entscheiden. Für die Seite der Pflicht, die aus der Vernunft kommt, und für die Seite der Neigungen, die der Sinnlichkeit entspringt. Also, ich esse vielleicht das vegetarische oder vegane Gericht, weil ich weiß, damit sind bestimmte ethische Implikationen verbunden. Und vielleicht, das schmeckt mir eigentlich gar nicht, aber es wäre vernünftig und meinetwegen auch der Pflicht entsprechend, das zu essen. Habe aber eigentlich Bock auf ein richtig geiles Rumpsteak. Das ist die Seite der Neigung. Und dann kann ich mich ja entscheiden, und jetzt zerren aber beide Seiten an mir und ich fühle eben den Zwang oder die Nötigung. Kant würde jetzt sagen, immer wenn ich in so einer Situation bin, dann hat eigentlich der Wille den Auftrag, sich für die Pflicht zu entscheiden, weil das ist moralisch. Die Neigung kann nie moralisch sein, weil die ist zufällig. Meine Empfindungen können wechseln. Dem einen Obdachlosen gebe ich die 10 Euro, weil der hat vielleicht einen Hund, der wirkt irgendwie sympathisch. Und der Obdachlose an der nächsten Ecke, den finde ich sogar abstoßend und fies irgendwie. Und deswegen gebe ich ihm nicht die 10 Euro. Und sowas wäre für Kant eben hochgradig problematisch. Jetzt kommt Schiller aber daher und sagt, ja, wenn ich jetzt aber mich ja in moralischer Hinsicht immer für die Pflicht entscheiden müsste, weil die Pflicht hat sozusagen immer Recht, ganz grob gesprochen, die Pflicht, die aus der Vernunft folgt, ist das Gute, dann habe ich ja immer noch das Problem, dass sie die Neigung verhindern könnte, dass ich mich für das Richtige, für die Pflicht entscheide. Also ist mein Wille eigentlich ja nicht wirklich frei. Also ich bin ja durch meine physische Existenz, dadurch, dass ich einen Körper habe, irgendwie beeinträchtigt in meiner Entscheidungsfindung.
Aber kannst du den letzten...
Behindert.
Letzten, so, ja. Also, die Neigung, also kannst du den Teil nochmal erklären?
Ja, ich mache nochmal einen anderen Ansatz. Oder vielleicht nochmal verkürzt als Zusammenfassung. Auf der einen Seite habe ich die Neigungen, die rein zufällig und beliebig sind.
Ja.
Also dem wir auch keinen allgemeingültigen moralischen Standpunkt ermöglichen. Mit der Vernunft und dem kategorischen Imperativ und der Pflicht kann ich das.
Ja.
Also wenn ich mich nach Kant immer für die Pflicht entscheide, mache ich nichts falsch. Aber ich habe ja trotzdem noch die Neigungen. Das heißt, die verhindern möglicherweise, weil sie ja auch an dem Willen zerren, dass ich mich für die Pflicht entscheide. Also es könnte passieren, ich weiß, dass A gut ist, aber ich habe Bock auf B. Also mache ich B, obwohl es unmoralisch ist. Die Neigung ist so stark, ich kann sie nicht überwinden. Obwohl ich weiß, dass es falsch ist. Jedes Mal will ich mir eine Zigarette anzünden und weiß, Rauchen ist ungesund. Aber man tut es einfach. Und dann sagt Schiller, das ist eigentlich ein Problem. Der Wille des Menschen ist auf einer intelligiblen oder transzendentalen Ebene tatsächlich frei, weil wir uns moralische Gesetze geben können. Ich kann ja kategorische Imperative aufstellen. Ich kann Maximen entwickeln und sagen, dies und das zu tun, ist in jedem aller Fälle immer moralisch geboten. Also wenn es wirklich so allgemeingültig ist. Auf der empirischen Ebene sind wir aber nicht frei. Also wir sind an den Körper gebunden. Und für Schiller wäre es jetzt so, dass der Zustand einer realen Freiheit, nicht nur einer intelligiblen, erst dann eintritt, wenn ich mich, und das wäre jetzt der Sprung zurück, wenn ich mich in diesem ästhetischen Zustand befinde. Wenn ich das Schöne empfinde oder vernehme, dann bin ich auch tatsächlich frei, weil dann der Stofftrieb und der Formtrieb, die Pflicht und die Neigung, wie bei dem Sinnbild der Waage, in einem Gleichgewicht stehen. Und dann wird der Wille eben nicht mehr von links und rechts bearbeitet, muss sich nicht mehr für A und B entscheiden, sondern ist auch real in der Welt der Erscheinungen vollkommen frei und kann sich dann für eine der beiden Seiten ungezwungen entscheiden. Und das ist so der Trick dahinter.
Also der ästhetische Mensch wäre auch gleichzeitig der moralische Mensch.
Genau, die fallen beide in einer Person zusammen.
Okay, ja.
Also Schiller war am Anfang, es gibt von ihm auch eine kleinere Abhandlung über Anmut und Würde, ein sehr strikter Gegner von Kant und seiner rigoristischen Ethik, zumindest hat er sie als solche gelesen. Muss an der Stelle sagen, sehr missverstanden, weil Schiller hat Kant immer so verstanden, dass man nur dann das Gute tut oder nur dann moralisch ist, wenn man sich gegen seine Neigung entscheidet. Das ist bei Kant aber tatsächlich nicht der Fall. Kant geht es nur darum, dass man sich für die Pflicht entscheidet. Ob die Neigung mit der Pflicht übereinstimmt oder der Pflicht widerspricht, das ist für Kant vollkommen egal.
Also, wenn ich das richtig verstehe an dem Beispiel, ne, also soll ich mich vegetarisch ernähren oder nicht? Wenn ich dann sagen würde, meine Neigung ist, mir tun Tiere so leid und ich
Genau, das
möchte das
Mitleid,
nicht,
richtig.
dann würde man sagen, okay, das ist zwar erstmal meine Neigung, aber trotzdem würde ich was Verallgemeinerbares machen, nämlich dass man Wesen, ja, dass man nicht für Leid von Wesen stehen könnte oder sowas.
Genau, und der entscheidende Punkt ist jetzt in dem Beispiel, stimmt ja die Neigung oder würde die Neigung mit der Pflicht übereinstimmen. Und jetzt sagt Kant, das ist, finde ich, auch ein bisschen komisch, jetzt darf ich mich nicht aus Neigung entscheiden, sondern ich muss mich aus Pflicht dazu entscheiden, das zu tun. Und die Neigung, die stimmt nur ganz rein zufällig mit meiner Entscheidung aus Pflicht überein. Und das hat Schiller erst an späterer Stelle verstanden. Man rückt das dann in den Briefen wieder zurecht und dann ist die ästhetische Erziehung, wenn man so will, ein Erfüllungsgehilfe für Kants Moralphilosophie. Weil in diesem ästhetischen Zustand der Wille sich vollkommen frei für die Pflicht entscheiden kann. Vielleicht auch für die Neigung, aber.
So, dann haben wir es
Boah,
jetzt
ja,
verstanden. Also ich
vielleicht, keine
glaube
Ahnung.
zumindest so ein paar Sachen, denke ich schon, die mir klarer geworden sind. Also genau dieser Übergang, okay, dass offensichtlich das Ästhetische und das Schöne, was bei ihm, glaube ich, ja sehr eng beieinander hängt und beieinander liegt, dass das so eine ja, weiß ich nicht, ob man Vermittlungskategorie, aber auf jeden Fall eine Kategorie ist, die auch aufs Ethische hinweist. Jetzt müssen wir uns das empirisch angucken.
Oh
So,
Gott.
ne? Aber das wäre tatsächlich so ein bisschen die Frage. Wir haben es ja mit Alltagspraktiken von jungen Erwachsenen, von Menschen zu tun erstmal. Und da wäre die Frage, kann man tatsächlich das sehen? Dass also solche ästhetischen Sachen dazu führen, dass man in diesen Bereich des Ethischen auch kommt. So, und ne, weil die, ne, es gibt ja diese, die nicht mehr schöne Kunst oder sowas. Man könnte ja auch sich fragen, ob gerade moderne ästhetische Produkte und sowas nicht vielleicht teilweise auch genau das Gegenteil produzieren. Effekte auf Rufen und so weiter. Was weiß ich, ich gucke Saw an, wo Leute da irgendwie
Gemetzel.
aufgemetzelt und auf fieseste aufgeschnitten werden und die Leute applaudieren noch, weil
Trash-Ästhetik, so
das
irgendwie, ja.
genau da ist. Jetzt machen wir es mal an deinem Beispiel,
Gott,
an dir
ja,
selber. Und da
okay,
ist die
ja.
Frage, also ne, manchmal ist auch ja geschickt irgendwie, ist ja auch gut, an seinen eigenen Begriffen zu scheitern.
Oh, das wird passieren.
Genau, also Patrick hat mir ein paar Videos zugeschickt, also Musikvideos, und ich würde da jetzt einfach eins anspielen und dann würden wir mal gucken, ob wir da, was für Begriffe wir daran sehen können, wo wir was drauf beziehen und so weiter. Welches möchtest du denn gerne?
Das ist mir egal. Vollkommen zufällig.
Okay, zufällig, dann sage ich
Ja.
einfach mal das Letzte.
Okay.
Okay, jetzt habe ich gerade hier keine Internetverbindung. Das habe ich heute schon mal gehabt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt.
Vorführeffekt.
So, jetzt. So, Sekunde.
Ja.
So ist vielleicht besser.
Ah. Ton.
Genau.
Ah, schön. Ist das nicht schön? Ein Zucken. Muss ich jetzt schon was dazu sagen?
Ja, wir machen das so, wir quatschen da ein bisschen rein, ne, ja, auch schon Rechtsgründe und so weiter, damit man das dann rausschneiden kann. Genau. Bisschen wie Joy Division, würde ich sagen.
Mhm. Also vielleicht kann ich kurz was zum Hintergrund sagen. Also das, was jetzt kurz eingespielt wurde, das Lied heißt Don't You Forget About Me,
ja,
ist eigentlich ein recht banaler Popsong meiner Lieblingsband Simple Minds von 1985, war Soundtrack zum Teenie-Hit Breakfast Club und wurde hier von einer kleinen, total unbekannten New Yorker Band Future Unlimited gecovert und hebt sich, finde ich, wunderbar von der ursprünglichen Originalversion ab, weil die hier sehr stark mit Synthesizern arbeiten und das versuchen, relativ modern wieder an die 80er und musikalische Tradition rückzubinden. Aber diesem sehr banalen Popsong finde ich durch die musikalische Gestaltung, durch die Formgebung, das wäre dann ein chillisches Element, diesem einfachen Material durch die Formgebung eine ganz andere ästhetische Qualität verleihen. Das kann man wunderbar an der Stelle sehen, die jetzt kommt. Also es ist sehr, sehr sehnsüchtig, finde ich, sehr tragend, hat schon was Melancholisches teilweise und hebt sich also wohltuend von der Originalversion ab und hat auch wieder instrumentelle Phasen zwischendurch, die es so im Original auch nicht gibt, und das Lied versetzt mich, anders als die Originalversion, in eine ganz ausgeglichene, sehnsüchtige und kontemplative Stimmung. Das wären so erste Eindrücke.
Gut. Bringt es dich auch ins Denken?
Absolut.
Okay.
Ja, also witzigerweise habe ich bei dem Lied immer das, was eigentlich da gar nicht passieren dürfte, nach Schiller. Oder doch, dürfte es da passieren? Man wird überlegen. Ah, vielleicht nicht an der Stelle. Also es gibt bei Schiller ein sehr, sehr ideales Kunstverständnis. Und das dramatische Theater hätte für ihn die Funktion, so etwas wie Erhabenheit hervorzubringen. Das, was er als Erhabenheit versteht, das passiert bei mir witzigerweise, wenn ich diese Musik höre.
Sag nochmal, was macht die Erhabenheit aus?
Die Erhabenheit ist ein anderer Begriff für die energische Schönheit. Und anders als die schmelzende Schönheit, die mich ja entspannt und runterbringt, sage ich mal ganz allgemein gesprochen, ist die Erhabenheit ja energetisch. Also die versetzt das Denken in Wallung, wenn man so möchte, oder auch die Sinnlichkeit. Und die Erhabenheit ist sonst etwas, was man eigentlich nur in Naturphänomenen wiederfindet. Also bei Kant gibt es auch den Begriff in der Kritik der Urteilskraft. Wenn ich jetzt beispielsweise in Norwegen unterwegs bin und gehe da wandern und trete dann auf das Gipfelkreuz und überblicke die Szenerie bis zum Horizont oder stehe irgendwo in Schottland im Norden an der Steilküste und sehe über das Meer, was vom Wind, große Wellenberge werden aufgetürmt, der Wind durchwühlt das. Und in diesem Moment bin ich total ergriffen von dem, was ich sinnlich empfinde. Und ich kann aber diese Empfindung aufgrund ihrer Gewalt weder sinnlich noch kognitiv, würde man modern sagen, fassen. Also das übersteigt mein gesamtes Fassungs- und Erkenntnisvermögen. Gleichzeitig führt aber diese Erfahrung dazu, dass in mir ideelle Ideen auftauchen. Also, sage ich mal, metaphysische Gedanken im weitesten Sinne. Die Vorstellung, dass selbst wenn ich jetzt von mächtigen Naturgewalten vernichtet würde, es trotzdem noch irgendwas Höheres geben könnte, dann wäre das ein erhabener Moment. Also dieses Naturschöne oder gewaltige Schöne, unfassbare Schöne, das affiziert in uns etwas, was sonst gar nicht so zugänglich wäre im banalen Alltagsleben. Und das, für mich zumindest, taucht das in diesem Stück hier auf, und führt dann tatsächlich ins Denken. Beziehungsweise ich komme dann in so eine Stimmung, bei der das Denken unglaublich gut möglich ist.
Gut, ich probiere mal
Jetzt
ein Video von mir.
kommt der Konter, jetzt bin ich gespannt.
Hier haben wir das. eBay.
Aha.
Ist auch ein, finde ich, hochgradig interessantes Video für die Leute, die da drauf gucken. Es ist tatsächlich ohne Cut.
Okay.
Also, ne, die beiden Mädels liegen im Wasser und es ist, weiß ich nicht, das Video ist glaube ich 3 Minuten oder sowas. Und
Die halten so lange Luft an?
nee, also
Okay.
sie, wenn sie singen, dürfen sie auftauchen, aber auch
Okay.
nur dann. Und das
Okay.
kriegen sie tatsächlich hin. Vielleicht dazu sind der Vater ist Kubaner, ein wichtiger Musiker. Sind in Paris geboren und aufgewachsen und vermischen diese Yoruba-Kultur mit modernen Elektro-Bereichen. Auch ein bisschen Hip-Hop, so in die Richtung geht das. Und tatsächlich eine Sache, die ich sehr interessant finde, ist, dass, da spule ich gleich vor, eine Szene kommt, wo sie das verändern und tatsächlich anfangen, dann auf Yoruba zu singen und also dass da entsprechend mitzitiert wird. Noch eine Sache, die sehr spannend ist, das bezieht sich, es gibt in dieser Yoruba-Kultur verschiedene Orichas, das kann man sowas wie Schutzheilige oder sowas sehen. Und das Lied heißt Come to River, also komm zum Fluss, und das ist in der Yoruba-Tradition Otschun, die eben die Flüsse, das Süßwasser ist, auch die Beschützerin der schwangeren Frauen, sehr sexy, flirtet mit allen. Und das Lustige ist, dass diese, ja, uralte Tradition hier einem in einem völlig anderen Gewand, nämlich ja, als Elektrobereich mit dazu kommt. Ich guck mal einmal. Ob ich die Stelle finde, wo dieser Übergang ist. Genau, da ist es genau.
Wird halt ganz anders.
Genau, also das ist so, genau. So, jetzt der Erklärbär.
Boah, jetzt muss ich was dazu erklären.
Also du kannst auch Fragen stellen, so in welche Richtung, was würdest du sagen, in welchen Begriffen würde man das da entsprechend aufschließen, oder?
Das ist tatsächlich sehr schwierig, weil, sagen wir mal, es würde sich um eine idealschöne Produktion nach Schiller handeln, was faktisch oder empirisch eigentlich nicht möglich ist, dann könnte die aber tatsächlich in beide Richtungen wirken. Also, du hattest ja eben das Phänomen angesprochen einer unschönen Kunst oder unästhetischen Kunst. Für Schiller ist es so, dass etwas nur dann wirklich schön ist oder tatsächlich schön, wenn es in beide Richtungen wirkt. Also wir stellen uns Person A vor, die abgespannt ist, erschlafft. Das kann auf einer körperlichen oder auf einer geistigen Ebene sein. Und Person B, die angespannt ist, auf einer körperlichen oder auf einer geistigen Ebene. Und beide vernehmen das identische Kunstwerk, meinetwegen dieses Lied. Und wenn es dann tatsächlich idealschön wäre, dann würde das den angespannten Menschen entspannen, also schmelzend wirken, schmelzende Schönheit. Und der abgeschlaffte Mensch würde angespannt werden, es würde energisch wirken, Erhabenheit. Und beides hätte ich auf ideale Art und Weise in einem Kunstwerk miteinander verbunden.
Also ich kann ja vielleicht noch mal so zwei, drei
Ja.
Sätze zu sagen. Ich finde gerade diese Musik, ich habe das auch ganz viel auf Bahnfahrten gehört, das hat etwas extrem Hypnotisches.
Ja.
Also es ist relativ auch repetitiv in dem Sinne, was da drin ist. Also wo man schon so in so einen gewissen Flow-Zustand irgendwie kommt, wenn
Ja.
man das hört. Wo ich sagen würde, das wäre vielleicht eher sowas, was in Richtung geht, ja, der Entspannung, ne, dass die Energien sozusagen abgebaut werden. Und tatsächlich, und deswegen finde ich das auch schwierig, weil ich auch immer sagen würde, diese beiden Momente tauchen dann tatsächlich meistens wahrscheinlich gleichzeitig auf, dass dieses Moment der Entspannung aber gleichzeitig auch zum Beispiel zu einem Nachdenken führt, zu einem Zustand, wo man sich vielleicht stärker dem Material öffnen kann. Und ich würde tatsächlich sagen, das Energische wäre tatsächlich für mich in diesem Übergang. Also das merke ich auch ganz häufig. Also gerade kubanische Musik macht das ganz viel, dass die Lieder ineinander so fließen, dass man also vielleicht einen ganz schnellen Part hat und dann vielleicht sogar in einem anderen Genre, was dann plötzlich viel langsamer oder in eine andere Musikalität auftritt oder was anderes mitzitiert. Und ich finde gerade diese Übergänge, da habe ich tatsächlich dann so ein bisschen Gänsehaut, sowas in die Richtung, ne? Und das wäre hier genau in diesem Übergang, wo das dann in diesen Yoruba-Bereich übergeht.
Gänsehaut ist ein gutes Zeichen, glaube ich, dafür, dass dann wirklich was passiert, ja.
Noch eine?
Ja,
Gut.
mir egal,
Okay.
immer raus damit.
Okay,
Dann kann
dann.
ich noch was zu Gänsehaut sagen. Dann mache ich nämlich. Jetzt haben wir uns ja versucht, so ein bisschen anzunähern, einem Verständnis. Dann mache ich wieder alles mit einem neuen, komplizierteren Begriff kaputt.
Okay.
Ja.
Sehr schön.
Okay, also jetzt haben wir ausgewählt Boards of Canada, Last Walk Around the Mirror Lake. Eine kanadische Band, wie der Titel schon sagt, die elektronische Instrumentalmusik macht. Also ich glaube, alles von denen ist ohne Gesang. Und die auf mich sehr kontemplativ wirkt und einen, finde ich, sofort ins Nachdenken bringt und so eine ganz eigentümliche Stimmung versetzt. Oh, das war ganz schön laut. Und vom Tempo her ist es sehr langsam, und das Video dazu ist auch exzellent gestaltet mit diesen weiten, vom Menschen unberührten Landschaften, dann den Gleitschirmspringern, die sich hier vom Felsabhang gerade verabschieden in die Tiefe. Und das Faszinierende an Musik, die jetzt erstmal nicht textlich oder textlich in eine thematische Richtung geht, dass sie ja gedanklich erstmal alle Assoziationen freilässt. Ne? Also, das ist tatsächlich eines der Lieder oder Stücke, mit denen ich immer was anfangen kann, egal zu welcher Tageszeit, egal in welchem Gemütszustand ich bin und egal an welchem Ort. Also da habe ich sofort einen Anschluss, sowohl emotional als auch intelligibel. Und der ist aber jedes Mal ein anderer. Also keine Ahnung, ich habe das Ding schon tausende Male gehört und es passiert immer wieder was Neues. Und das wäre, oder könnte man mit Schiller jetzt so erklären, dass es dann eine Produktion wäre, die sich eben diesem Idealschön tatsächlich annähert. Und hieran kann man eigentlich auch vielleicht deutlich machen, was für Schiller der Begriff der Schönheit überhaupt ist, weil das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, oder? Was ist das Schöne?
Ja.
Ja, ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern.
Nee, was
Das
ist
ist
das Schöne?
anderthalb Stunden her. Ja, jetzt mache ich alles wieder kaputt, was vorher erklärt wurde. Und zwar, das ist ganz spannend. Schiller sagt nämlich, dass die Schönheit nichts ist, was an den Gegenständen hängt. oder als Eigenschaft den Gegenständen zukommt, sondern die Schönheit ist schon immer unsere Tat. Wenn wir nochmal zurückdenken an diese zwei Motivkreise, Stofftrieb und Formtrieb, dann müssen wir mit Bezug zur kantischen Erkenntnistheorie, Transzendentalphilosophie sagen, dass das Empfinden und das Denken nie gleichzeitig stattfinden, sondern immer aufeinander folgen, streng genommen. Ich habe Bewusstseins- oder ich habe, nehme etwas sinnlich wahr, aus dieser Wahrnehmung entsteht eine Anschauung, die wird zu einem Bewusstseinsinhalt, ich stelle die mir mittels der Einbildungskraft vor und kann die dann durch meine Vernunft bzw. meinen Verstand bearbeiten und komme zu einem Urteil, also habe dann eine Erfahrung. Und das passiert sozusagen vorgegeben, nicht sozusagen, es passiert in dieser vorgegebenen Reihenfolge Empfindung, dann das Denken über die Empfindung, neue Empfindung, Denken über die Empfindung. Wobei das Denken natürlich auch die Art und Weise der Wahrnehmung dann beeinflussen kann. Also wir durchlaufen eigentlich diesen stetigen Wechsel, oder wenn man so will, das ist immer so eine Kippbewegung. Für Schiller ist es jetzt so, dass wir etwas dann als schön empfinden, wenn ich etwas so empfinde, wie ich es mir vorher gedacht hätte, und wenn ich etwas so denke, wie ich es vorher empfunden hätte. Es gibt zwar nicht die Möglichkeit eines zeitlichen Ausgleiches, weil aus dieser Reihenfolge komme ich nie raus. Ich kann es aber modal ausgleichen, also in den Modi operandi dieser zwei Motivkreise. Das heißt, ich sehe etwas und im Vernehmen des Kunstwerkes entdecke ich in dem Kunstwerk selber eine Idee, die ich gedacht habe, dann ist das schön.
Okay.
Also ich bringe im Moment der Wahrnehmung etwas in den Gegenstand, den ich wahrnehme, herein. Und das ist rein gedanklich. Und deswegen ist das Schöne zu empfinden eigentlich schon eine Tat des Mitdenkens. Also es gibt bei Schiller dann ein Kapitel, das ist auch furchtbar kompliziert, er sagt es, dann sagt er, wenn ich das Schöne dann so empfinde, dann hebe ich die Zeit in der Zeit auf. Also ich befinde mich zwar physisch noch in der zeitlich bestimmten Kette der Kausalität, also unterliege der Naturkausalität, ich habe noch einen Körper, aber in diesem körperlichen Zustand bin ich trotzdem in einem zeitlosen Zustand, weil modal dieser Ausgleich von Stofftrieb und Formtrieb stattfindet. Also ich bin in einer zeitlosen Zeitlichkeit. So. Und dann, erst dann, wenn ich das habe, dann ist etwas wirklich, oder das ist das Schöne für ihn. Und das wird dann alles zusammengefasst in der Formel: Schönheit ist Freiheit in der Erscheinung. Von Kant wissen wir ja, wir können, also wir sind nur auf der intelligiblen Ebene wirklich frei und da ungebunden. Wenn ich jetzt aber in der Welt der Erscheinungen, unter den Dingen, irgendetwas entdecke, was sich so verhält, als wäre es frei, dann ist das schön. Also ein einfaches Beispiel: eine Person, die sich körperlich vollkommen frei bewegt oder anmutig bewegt, das wäre dann Freiheit in der Erscheinung für Schiller. Also wenn jemand wirklich ganz, ganz ungezwungen körperlichen Umgang ist, beziehungsweise auch seinen Körper so einsetzen kann, als würde er keinen physischen Beschränkungen unterliegen oder das, was man sonst gewohnt ist, bei weitem übersteigt, dann wäre das eben diese Freiheit in der Erscheinung.
Okay, mit dem letzten, da kann ich mir, glaube ich, relativ viel drunter vorstellen. Also zum Beispiel Leute, die sehr gut tanzen können, so etwas wie eine Notwendigkeit und eine Freiheit irgendwie, also natürlich geht das alles nur, weil der Körper das macht, aber man hat irgendwie den Eindruck, in dem, wie sie es machen, können sie den Körper auch irgendwie übersteigen.
Und da gibt es fast keine Beschränkungen. Ja. Und das wirkt so, als gäbe es die nicht. Ja. Genau, und das wäre dann ein Beispiel für Anmut oder eben dann Freiheit in der Erscheinung, und das ist dann Schönheit.
Bei dem Teil davor habe ich ein bisschen geschluckt.
Der ist auch ganz furchtbar.
Ich habe hier vor, gerade eben, ich habe heute schon einen Podcast gemacht, Bodo Kirchhoff widerfahren ist. Und da würde ich fast gegenteilig argumentieren. Also ich würde sagen, das Interessante einer ästhetischen Erfahrung taucht da auf, wo sie sich meinem Intelligiblen widerspricht, wo sie sich entzieht, wo sie genau dagegen etwas entwirft. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du gesagt, okay, ich habe eine sinnliche Erfahrung und deswegen aktiv, weil ich sozusagen in der Begrifflichkeit schon auf diesen Bereich zukomme. Also schöner Narzissmus, ich sehe immer das, was ich sowieso schon sehen wollte. Das war jetzt böse, aber ja. Das wäre jetzt die Kritik. Oder, ne?
Ja, jein, ich sag mal jein an der Stelle, ja. Weil es nicht darum geht, das zu sehen, was man schon sehen will. Es geht eher darum, dass man in dem Vernommenen oder in dem, was man gerade vernimmt, dass man da Ideen erkennt. Also ich betrachte ein Kunstwerk oder höre Musik und das weckt Assoziationen zu Einsamkeit, Freiheit, Gerechtigkeit, Fragen nach dem, nach dem Leben, nach dem Tod, der Sterblichkeit der Seele, oder sage ich mal so metaphysische Sachen oder so ideelle Gebilde. Und wenn mich das dann antriggert, dann bin ich derjenige, der das in das Kunstwerk hineingebracht hat. Also es geht an der Stelle nicht um einen Narzissmus, in dem Sinne, dass man sozusagen seine subjektive, unverstellbare Weltsicht mitbringt, sondern dass, wenn man so will, das Überzeitliche in diese zeitlich begrenzte kulturelle Darstellungsform Eingang findet. Und das macht aber jedes Objekt für sich selber aus, was das konkret ist.
Ja, aber es sind dann schon die Vorstellungen, die in mir sind, die ich dann im anderen erkenne.
Genau, ja. Das ist so, klar, ja.
Genau, und also da hätte ich so, habe ich ein bisschen Probleme mit, weil ich sagen würde, genau das müsste eigentlich die Funktion eines guten Kunstwerkes sein.
Damit zu brechen. Okay, ja.
Dass sie sozusagen genau über dieses hinausgeht, ne? Das ist bei Wallenfels, ne? Das Fremde zeigt sich, indem es sich entzieht. Ja. Es müsste etwas sein, was natürlich mir in gewisser Weise zugänglich ist, aber was mich doch sozusagen, was in diesem etwas ermöglicht, was genau nicht auf mich zurückrechenbar ist.
Okay. Aber bei Schiller ist es jetzt dann an der Stelle nicht die Funktion, sozusagen in dem Kunstwerk einfach nur das wiederzuerkennen, was ich mir ohnehin schon gedacht habe, sondern diese Begegnung oder diese ästhetische Erfahrung führt erstmal dazu, dass ich in den ästhetischen Zustand gelange. Und der ist für Schiller aber auch der fruchtbarste, um nicht nur moralische Urteile zu fällen, sondern auch um Erkenntnisurteile zu fällen. Also der würde dann quasi direkt eine Reflexionsbewegung hervorrufen über das, was ich mir vorher gedacht habe. Also im Idealfall den Narzissmus auch wieder korrigieren vielleicht. Ja. Der ist an der Stelle der Einwurf zur Schönheit. Hoffentlich verständlich.
Ich denke schon, ja.
Ja. Ansonsten das Buch lesen, das kann helfen.
Genau, also vielleicht noch zwei, drei Sätze. So wie ich bin nicht ganz durchgekommen, aber es ist auf jeden Fall sehr gut lesbar. Es ist gerade im ersten Teil, erste Hälfte, sehr nah am Text, sehr gut in Hinblick auf die Rekonstruktion. Ich finde es relativ, also man kann es relativ voraussetzungslos in Anführungsstriche lesen, insofern, dass es halt wirklich die Begriffe aus den Bereichen, also aus den Texten zur Schönheit, aus den Briefen entwickelt. Also insofern kann ich dem zustimmen. Lies das Buch und hört meinen Podcast und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Danke.